Bayern 2 Radio, es ist 19 Uhr. Die Imagemacher. Wer prägt das Bild von Kandidaten und Programmen? Im politischen Forum von Nina Landhofer.
Noch nie war der Wahlkampf so präsent wie bei der Wahl zum Deutschen Bundestag 2002. Noch nie ist der Wahlkampf so professionell geführt worden. Noch nie war die Medienpräsenz der Politiker so groß. Und noch nie waren die Wahlkampfmittel so vielfältig wie heute. Die Vorbereitungen sind schon seit langem im Gange. Und dazu haben die Parteien professionelle Wahlkampfzentralen nach amerikanischem Vorbild aus dem Boden gestampft. Egal, ob die Campa 02 der SPD, die Arena der Union oder die Bundesgeschäftsstellen der FDP und der Grünen, überall bietet sich das gleiche Bild. Geschäftige Mitarbeiter vor Computern, hektische Telefonate, stapelweise Kisten mit Flugblättern, Infobroschüren und Plakaten. Vorreiter in Sachen Professionalisierung war die Wahlkampfzentrale der SPD, die 1998 mit der ersten Campa den deutschen Wahlkampf revolutionierte. Damals hatte die Partei ein ganzes Haus in der Nähe der SPD-Zentrale in Bonn angemietet, um die Mitarbeit von Agenturen, Gegnerbeobachtern, Internetberatern und einer Vielzahl von eigens für den Wahlkampf eingestellten jungen Leuten besser bündeln und koordinieren zu können. Heraus kam ein spritziger, frecher und schneller Wahlkampf, in dem der Partei wenig Fehler unterliefen und der letztlich zum Regierungswechsel führte. FDP-Geschäftsführer Hans-Jürgen Beerfels.
Wir haben mit dem Umzug der Bundesgeschäftsstelle darauf verzichtet, eine externe Kampagnenzentrale zu machen. Wir haben uns hier selber zu einer Kampagnenzentrale umgestaltet, haben hier eine Abteilung Strategie und Kampagnen geschaffen, die über einen langen Zeitraum, nämlich schon seit jetzt 3,5 Jahren, an der Wahlkampagne der FDP arbeitet. Denn Wahlen werden nicht im Wahlkampf gewonnen, sondern weit vorher.
Die Struktur ist natürlich für einen Außenstehenden nicht ganz einfach, weil es ja bei uns darum geht, zwei völlig eigenständige Parteien zusammenzuführen, nämlich CDU und CSU. Bei uns läuft sehr viel über eigenständige Gliederungen, eigenständige Verbände, die sich nicht alles von oben diktieren lassen, und das muss deshalb sehr genau zusammengeführt werden. Die Strukturen sind deshalb auch nach außen reichlich kompliziert, aber wir durchschauen sie und sie haben sich eigentlich auch bewährt in den letzten Monaten.
Der das erklärt, ist Franz Stangl, einziger Bayer im Stoiber-Team, das von Medienprofi Michael Spreng geleitet wird. Wahlkampf, das heißt, aus Stimmungen Stimmen zu machen. Herauszufinden, in welcher Gemütsverfassung sich die Nation befindet, um gezielt darauf eingehen zu können. Die eigenen Reihen zu mobilisieren, neue Wähler dazuzugewinnen und alte an die Partei zu binden. Denn wer nicht begriffen hat, was im Lande vor sich geht, hat schon verloren.
Wir haben ja genau deshalb den Wahlkampf für viel, viel früher begonnen, weil wir geglaubt haben, dass es uns bei dem, was wir möchten, besser außerhalb einer heißen Wahlkampfphase gelingt, Menschen zu erreichen. Wenn Sie wirklich näher ran wollen an Menschen und wenn Ihnen Bürgernähe wichtig ist, dann müssen Sie Strukturen ändern. Und das muss eigentlich alles vor der heißen Wahlkampfphase laufen, weil dann sind Sie ein Stück glaubwürdiger. In der heißen Wahlkampfphase wird den Parteien am allerwenigsten geglaubt.
Wählen Sie mich, das beste Pferd im Stall bin ich. Bin genau nach Ihrer Wahl, mich nicht zu wählen, wer verzeiht.
Berlin, Platz vor dem neuen Tor, Haus Nummer 1. Links von einem Gebäudekomplex des Verkehrsministeriums, groß und einladend, ein grün angestrichenes Haus. Hier sitzt, unschwer zu erraten, die Bundesgeschäftsstelle von Bündnis 90 Die Grünen. Am Eingang Einlasskontrolle der Pförtnerin und hinauf geht's ins Zimmer von Rudi Hochfliet, Wahlkampfmanager der Grünen. Auch die Grünen haben die Improvisationen der 80er Jahre weit hinter sich gelassen.
Selbstverständlich gibt es da Kompetenzbereiche, die für sich arbeiten. Dazu gehört natürlich in allererster Hinsicht das Management, wofür ich stehe. Dazu gehört die Presseabteilung, dazu gehört die sogenannte Gegnerbeobachtung, auch so Bereiche wie Argumentationshilfe. Fundraising gehört dazu. Ohne Geld gibt es keinen Wahlkampf. Das sind so die wesentlichen Bereiche, neben denen, die jetzt auf Tour sind und die im letzten halben Jahr nichts anderes getan haben, als die Touren unserer Spitzenleute zu organisieren, insbesondere die Fischer-Tour.
Der beliebteste deutsche Politiker soll den Grünen helfen, die FDP doch noch zu überflügeln. Joschka Fischer allein? So einfach ist das auch bei den Grünen nicht. Erst recht nicht mit einem Wahlkampfetat von nur 2,5 Millionen Euro. Zum Vergleich, SPD und CDU stehen etwa 20 Millionen zur Verfügung. Umso wichtiger ist es, das Geld gut und genau geplant einzusetzen. Die einzelnen Phasen allerdings sind bei allen Parteien in den Grundzügen gleich.
Wir haben im Grunde vier Phasen. Wir haben eine erste Phase gehabt, da ging es um die interne Planung und Vorbereitung. Das war gegen Jahresende des Jahres 2001. Dann haben wir eine zweite Phase gehabt, da ging es um die kreative Umsetzung der Botschaften, die wir setzen wollen, der Programmatik, für die wir stehen, sowie die Mobilisierung der eigenen Partei. Eine dritte Phase handelt dann um das Setzen der eigenen Themen. Und dann sind wir jetzt da, wo wir angelangt sind in der heißen Phase. Da geht es im Grunde darum, all das, was man vorbereitet hat, mit geballter Kraft umzusetzen. Und wir haben hier in der Wahlkampfzentrale die Aufgabe, die politische Landschaft zu beobachten, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, schnell und richtig zu reagieren und schnell und richtig zu agieren.
Wählen Sie mich, das beste Pferd im Stall bin ich.
Ortswechsel. Auch in der Bundesgeschäftsstelle der CDU geht es hektisch zu. Wahlkampfleiter und Journalist Michael Spreng ist in seinem Büro, umgeben von Plakatentwürfen, Zeitungsausschnitten und Karikaturen vom politischen Gegner. Nach dem legendären Auftritt des Herausforderers in der sonntäglichen Talkshow mit Sabine Christiansen bekam er den Auftrag, das Image von Edmund Stoiber aufzupolieren.
Ja gut, der Reiz ist natürlich, dass man ganz intim an politischen Entscheidungsprozessen teilnimmt. Ich bin ja bei allen Sitzungen dabei und bin ja sehr oft mit Herrn Stoiber und das unter 4, 6, 8 Augen zusammen und habe in vielen Fragen denselben oder fast denselben Informationsstand wie der Kanzlerkandidat. Und das ist für einen Journalisten schon eine einmalige Gelegenheit, so hautnah bei Politik dabei zu sein. Da wird die neue journalistische Neugierde befriedigt. Man darf es leider nur nicht weitererzählen oder gar schreiben. Es ist ja auch ein großes Abenteuer und eine große Herausforderung. Das Ganze geht allerdings natürlich nur, wenn man die Grundüberzeugung hat, dass der Kandidat, den man vertritt, auch der bessere Bundeskanzler wäre. Man ist ja nicht schizophren. Also man muss ja so etwas mit voller Überzeugung tun.
Gerüchten zufolge soll der ehemalige Bild am Sonntag-Chef eigentlich eher am Wahlkampfmanagement der SPD interessiert gewesen sein. Doch die Union brauchte dringend jemanden, der den Medien das Bild des lederhosentragenden rechten Bayern grundlegend austreiben konnte. Der Kandidat musste in die Mitte gerückt werden. Zu steif wirkte Stoiber, galt als der aktenverstaubte Technokrat. Aus langen, verschachtelten Sätzen sind kurze, kämpferische geworden. Die Redenschreiber haben ganze Arbeit geleistet. Und für das Volumen in der Stimme tun gute Mikrofonanlagen ihr Übriges.
Schröder hatte seine Chance. Er hat sie nicht genutzt. Eine zweite Chance für Schröder kann sich Deutschland nicht leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Für Michael Spreng bedeutet das,
wenn diese Einheit da ist und funktioniert, entsteht dann erst eine Stimmung. Und zwar eine Stimmung bei der Bevölkerung, die sind ja möglicherweise eine Alternative. Oder die könnten es vielleicht besser packen. Und aus dieser Stimmung heraus, wenn die sich verfestigt, weil diese Partei eine Reihe von vernünftigen Vorschlägen macht, der Kandidat überzeugend ist und auch auf der Regierungsseite, das gehört zwingend dazu, viele Fehler gemacht werden, dann werden am Ende, wird daraus eine Wechselstimmung, beziehungsweise erst eine Abwahlstimmung, dann eine Wechselstimmung und am Ende wird die Opposition gewählt und wird zur Regierung.
Und Fehler hatte die SPD im ersten Halbjahr genügend gemacht. Führten dazu, dass die Umfragewerte der SPD etwa beim Meinungsforschungsinstitut Forsa lange unter 36% lagen. Die Umfragen sind wichtig. Zu gute Werte können in der Anhängerschaft einer Partei dazu führen, dass im freudigen Übermut der Gegner nicht mehr ernst genommen wird. Schlechte führen zu Verdruss, so wie bei der SPD im Frühjahr. Der Wahlparteitag im Mai sollte das wieder richten. Wie auch bei der Union war alles bis ins Detail durchinszeniert. Von der gesponserten Presselounge, strengen Kameravorgaben an die Medien, über exakte Licht- und Tonproben im Vorfeld, um den Kanzler ins rechte Bild zu rücken, bis hin zum eigens komponierten Wahlkampfsong. Nichts durfte schiefgehen. Mit über 9 Minuten Applaus machten sich die Genossen selbst Mut, versuchten sich aus dem Umfragetief herauszuklatschen. Glaubt man den politischen Kommentatoren, hat Gerhard Schröder sein Ziel erreicht. Für ihn gilt:
Lasst euch nicht bange machen. Es kommt nämlich nicht darauf an, wer zuerst losläuft, sondern wer als Erster ins Ziel kommt.
Doch auch Generalsekretär Franz Müntefering war sich im Klaren darüber, dass für die folgenden Monate noch ein Stück harter Arbeit vor den Sozialdemokraten lag.
Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben, können wir nicht sein. Wir liegen an zweiter Stelle.
Marco Althaus hat als Politologe, PR-Berater, Autor eines Wahlkampfbuches und mittlerweile Pressesprecher des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums auf unterschiedlichen Ebenen beobachten können, was für einen Wahlkampf wichtig ist.
Zunächst einmal haben die Politiker ein Riesenproblem, und das ist, dass die meisten Menschen sich nicht besonders für Politik interessieren. Man darf sicherlich nicht die Intelligenz der Wähler unterschätzen, aber ihr Interesse an Politik, an politischen Themen auch nie überschätzen. Deswegen ist die wichtigste Aufgabe für einen Politiker eigentlich, seine politischen Themen und Botschaften immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Denn erst ganz zum Schluss dieser heißen Phase des Wahlkampfes, wenn Sie und ich das vielleicht schon gar nicht mehr hören möchten, was gesagt wurde, da fangen die Letzten erst an, richtig zuzuhören. Und das können die wichtigen Wähler sein in einer Wahl.
Zum Transportieren von Wahlkampfbotschaften braucht man Multiplikatoren. Und das sind insbesondere die Medien. Sie spielen in diesem Wahlkampf eine ganz besondere Rolle. Noch nie gab es so viele Politiker in Talkshows. Noch nie ein Fernsehduell der beiden Kandidaten. Die Macher in den Parteizentralen haben seit dem letzten Wahlkampf gründlich umdenken müssen.
Es gibt den alten Satz: Amateure reden über Strategie, Profis reden über Logistik.
Und Logistik heißt in diesem Fall: Wie bringe ich meinen Kandidaten möglichst viel und gut in der Fernsehberichterstattung rüber? Franz Müntefering hat viele Jahre Wahlkampferfahrung auf dem Buckel.
Berlin ist in der Medienlandschaft schon vielfältiger, überhaupt keine Frage. Die Menschen wollen mehr als damals sich auch über das Fernsehen informieren. Es gibt einfach mehr Sender, ganz schlichtweg. Das waren damals 2, das sind heute 10 oder 12, die man eben mal irgendwo bedenken und berücksichtigen muss.
Auch Michael Spreng hat die Entwicklung der letzten Jahre beobachtet.
Die Wahlkämpfe wurden immer mehr professionalisiert. Also A, was den Einsatz der Wissenschaft im Hintergrund betrifft, also Meinungsforschung wurde immer mehr perfektioniert. Marktforschung, also sogenannte Focus Groups, wo Slogans in kleinen Gruppen vordiskutiert werden von Wählern unter Aufsicht eines Marktforschers. Also all diese Fragen, das hat sich immer mehr professionalisiert. Und ich glaube auch, dass erfahrene Journalisten von außen, dass die hinzugezogen werden, ist jetzt im Prinzip auch ein Zeichen von Professionalisierung, dass man Sachverstand von außen dazu holt. Also insgesamt sind die Wahlkämpfe viel moderner und effektiver geworden.
Ein Umstand, der von Politologen und Medienwissenschaftlern heftig kritisiert wird. Talkshows auf allen Kanälen, Home-Stories der Kandidaten in bunten Blättern und Frauenmagazinen. Der sympathische Politiker ganz privat soll dort vermittelt werden, wo die gewünschte Zielgruppe vermutet wird. Kritiker stöhnen auf. Eine Amerikanisierung habe eingesetzt, die zu einer Oberflächlichkeit der Politik führe und letztlich das Handeln der Politiker beeinflusse. Die Banalisierung wird beklagt, weil politische Sachverhalte plötzlich in einem Statement von 2 Minuten erklärt und vereinfacht werden müssen. Und mehr Personalisierung finde statt, weil wir natürlich die Inhalte nur an den Personen festmachen, die uns immer wieder in Talkshows begegnen, die Politelite eben. Christine Landfried, Politologin an der Universität Hamburg.
Parteitage werden heute wirklich im Hinblick auf das Fernsehen inszeniert. Und das hat auch inhaltliche Folgen. Bestimmte Themen kommen, die jetzt gut ankommen, bestimmte Leute, man will nicht so sehr diese vielen Nachfragen und diese kleinen Gremien, das spielt eine geringere Rolle. Aber es ist nicht nur eine Zusatzleistung und was Äußeres. Also ich glaube, dass man das unterschätzt. Nicht, wenn der Parteitag, wenn man sich klar ist, das wird jetzt gefilmt, das ist wichtig, ändern sich auch inhaltlich Dinge.
Und noch etwas spielt im politischen Geschäft immer eine Rolle. Das hat sich auch in der Vorbereitung der TV-Duelle gezeigt.
Man muss das auch unter machtpolitischen Aspekten sehen und darf nicht vergessen, dass das natürlich ein Format war, was im Grunde insbesondere für Herrn Stoiber günstig war, weil man weiß, dass er sich nicht so gut stellt in der sozusagen in so einer spontanen Debatte, jedenfalls bisher. Das kann man ja sympathisch finden oder unsympathisch, das möchte ich gar nicht bewerten. Das sollte man vielleicht auch gar nicht bewerten, aber in dieser Situation war dieses Aushandeln und dass die Medien sich das so haben vorschreiben lassen, denke ich, Machtpolitik, die in diesem Fall die Parteien bestimmt haben, und die Medien sollten sich nicht machtpolitisch überlisten lassen von den Parteien.
Noch jemand kritisiert den deutschen Wahlkampf aufs Heftigste. Dick Morris, von 1994 bis 1996 Wahlkampfleiter von Bill Clinton. Der berühmteste aller Politikberater bemängelt, dass keine Partei es schaffen würde, sich deutlich von anderen Parteien abzusetzen.
Ich glaube, das fundamentale Problem in dieser Kampagne ist, dass beide dieselben Dinge sagen. Und dieselben Dinge zu sagen, ist etwas, das die Wähler nicht glauben.
Der Spin-Doc, der mit seinen Wahlkampagnen fast so berühmt wurde wie diejenigen, denen er Erfolg verschaffen sollte, bezeichnete sowohl den Kanzler als auch den Kandidaten schlicht als Regenmacher, weil ihre Vorschläge, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, zum Scheitern verurteilt wären. Genauso gut könnten sie besseres Wetter versprechen.
Redet über Themen, die ihr beeinflussen könnt, und nicht über Themen, die ihr nicht beeinflussen könnt.
Die Entwicklung hin zu einer stärkeren Mediendemokratie allerdings ist nicht ganz neu. Schon 1928 hatte die SPD eine Abteilung für Werbung und Kommunikation. Damals nannte man das noch Propaganda. Auch die CDU zog bald nach ihrer Gründung nach. Der PR-Abteilung waren die Bereiche Statistik und Meinungsforschung zugeordnet. Und Konrad Adenauer versuchte 1960, das seiner Meinung nach zu SPD-freundliche Fernsehmonopol der ARD zu brechen. Die Folge seiner Versuche war die Gründung des ZDF. Selbst Franz Josef Strauß hört man bei Dreharbeiten des amerikanischen Dokumentarfilmers Pennebaker 1965 in seinem Auto sagen:
Aber die schlechten Bilder nehmen Sie raus, ja?
Sicher.
Die Möglichkeit, das Fernsehen für politische Zwecke zu nutzen, ist also durchaus keine Erfindung der letzten Jahre. Und nicht alle sehen die Entwicklung negativ. Marco Althaus:
Wenn man weiß, dass Politik ja doch ein bisschen aus dem Wirtshaus kommt und die Leute auch durchaus unterhalten werden wollen durch ihre Repräsentanten, ist das sicherlich auch nicht schlimm. Es steigert eben auch auf die Aufmerksamkeit für Politik bei Leuten, die sich eigentlich nicht so sehr für Politik interessieren.
Deshalb glauben alle Parteien, dass in Deutschland keine Amerikanisierung eingesetzt hat, die nur noch auf die äußere Form, nicht auf die Inhalte setzt. Zwar wird nicht geleugnet, dass man das eine oder andere von den Amerikanern gelernt hat, den professionellen Umgang mit dem Fernsehen beispielsweise. Doch der Bundesgeschäftsführer der SPD, Franz Müntefering, hält die Menschen bei weitem nicht für so naiv, dass sie sich von Talkshows allein beeinflussen lassen würden. Wähler darf man nicht unterschätzen.
Die Gefahr ist immer da, dass man aufpasst, dass man auch die Substanz noch behält, dass man nicht nur auf den äußeren Effekt schaut. Ich habe ja immer von mir aus meiner Aufgabe heraus, die Meinung vertreten und auch vertreten müssen. Das Gute, was man hat, muss auch gut dargestellt werden. Es reicht nicht, guten Inhalt zu haben, sondern man muss auch eine gute Verkaufe haben, ein gutes Umfeld, ein gutes Bild abgeben. Aber natürlich ist es richtig, wenn es nur Form wäre und kein Inhalt mehr, das würde nicht genügen und das würden die Menschen auch merken. Ich glaube, dass sie da schon sensibel sind. Wenn man nur was vormacht und da ist nichts dahinter, was trägt, dann fällt man schon auf. Das zahlt sich zum guten Schluss dann nicht aus.
Auch Michael Spreng ist seiner Meinung.
Ich glaube auch, dass wir ein sehr kritisches, politisch sehr kritisches Publikum in Deutschland haben. Es wäre ein Fehler, wenn man die Wähler unterschätzen würde. Nehmen wir mal das Beispiel Image. Die merken, wenn ein Politiker versucht, sich ein Image zu geben oder aufzubauen, das nicht mit seiner wahren Persönlichkeit übereinstimmt. Das merken die Leute, ja, und sagen, das stimmt doch irgendwas nicht, das kann doch nicht sein. Also insofern sind die Wähler sehr kritisch und sind also auch den PR-Strategien enge Grenzen gesetzt.
Daher ist die Arbeit an der Basis nach wie vor sehr wichtig. Plakate kleben, Veranstaltungen mit örtlichen Kandidaten, Infostände in der Fußgängerzone. All das eben, was auch das Fernsehen nicht bieten kann, den menschlichen Kontakt. Franz Stangl vom Stoiber-Team.
Die Veränderung besteht darin, dass eigentlich immer neue Formen dazugekommen sind. Das heißt, der Mix wird immer bunter und wird immer voller, aber es stirbt eigentlich nie richtig eine Veranstaltung aus. Also die klassische Veranstaltung, in der ich den Bundestagsabgeordneten in der Fußgängerzone am Marktplatz ansprechen kann, die wird weiter Bestand haben. Aber eben mit einer bisschen veränderten Form, sodass er vielleicht auch mal zuhört und weniger dort jetzt die Neuigkeiten bekannt gibt. Gleichzeitig sind neue Formen hinzugekommen, wie zum Beispiel der Wahlkampf im Internet.
Das Internet, noch eine Neuerung im Wahlkampf 2002. Während es vor 4 Jahren noch darum ging, durch schlichte Präsenz im Internet modern zu wirken, ist diesmal das Medium zu einem wichtigen Instrument geworden. Der Internetspezialist der Kampa, Kajo Wasserhövel.
Wahlkampf im Internet ist nicht nur die Addition von SPD.de und CDU.de, sondern Wahlkampf im Internet heißt, dass die Parteien überall dort im Netz präsent sein müssen, wo über Politik berichtet wird, wo über den Bundestagswahlkampf berichtet wird.
Franz Stangl von der CSU.
Der Nutzer erwartet auch einen gewissen Spaßfaktor oder soll auf ihn angenehm sein, die Seiten durchzuklicken. Und deshalb muss das schon aufbereitet sein, es muss leichter erfassbar sein. Also die Navigation spielt eine wichtige Rolle, es hilft die beste Information nichts, wenn die Navigationsstruktur so unübersichtlich ist, dass der Nutzer die Information gar nicht findet.
Wie also war es für die Wähler einfacher, an Informationen heranzukommen, als in diesem Wahlkampf?
Wählen Sie mich!
Man muss sich nur entscheiden, wo man sie sich abholen will. Ob im Fernsehen, auf Kundgebungen, am Infostand oder im Internet.